Zu viel Stress. 11 Burnout-Alarmzeichen. Wann du unbedingt aktiv werden solltest. Herzlich willkommen. Heute geht es um Alarmzeichen deines Gehirns. Wenn du unter Dauerstress leidest, kannst du an den folgenden Anzeichen erkennen, dass ein Burnout vor der Tür steht. In diesem Beitrag lernst du Frühwarnzeichen zu erkennen. Du erfährst, was diese verursacht und bekommst einen Tipp, wie du dein Stresssystem nach einer Stressdauerbelastung resetten kannst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Hochsensibel leicht leben. Ich bin Sandra Quedenbaum und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Als Erzieherin, Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeite ich seit 30 Jahren mit Menschen. Schon seit 2005 arbeite ich mit Hochsensiblen, ich unterstütze sie durch Coaching und ich habe inzwischen hunderte von Vorträgen und Seminaren rund um das Thema Hochsensibilität gegeben. Zusätzlich biete ich noch Aus- und Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt Hochsensibilität an. Du bekommst hier eine Vielfalt von Informationen rund um das Thema Hochsensibilität. Für große und auch kleine hochsensible Menschen. Mit Impulsen und Tipps für den Alltag aus meiner Praxis und aus meinem Familienleben. So, und nun geht's los. Ich wünsche dir viele stärkende und berührende Aha-Momente. Dieser Beitrag ist etwas verspätet, da ich gerade den Start meiner Prozessgruppe im April vorbereite. Außerdem gibt es den Beitrag heute als reinen Podcast, da ich im Moment aufgrund eines Infekts immer das Heulen kriege, wenn die Scheinwerfer an sind. Das ist was ich auch immer wieder von vielen Hochsensiblen höre, dass grippale Infekte sich so auf die Augen niederschlagen, die dann anschwellen und man ganz, ganz lichtempfindlich ist. Und wenn es zu hell ist, dann tränt es immer wie Bolle. So, los geht's mit Dauerstresswarnzeichen, die häufig ein Burnout ankündigen. Zum Kontext. Mein an Demenz erkrankter Vater hat sich entschlossen, zu uns zu ziehen. Nach 2 Jahren Corona-Zeit, in der wir uns kaum gesehen hatten, wurde das Ausmaß seiner Demenzentwicklung sehr deutlich. Die Buchführung meines Vaters war in einem katastrophalen Zustand. Er war nicht mehr in der Lage, Schriftstücke zu verstehen und hat über geraume Zeit auf Schreiben einfach nicht mehr reagiert. Ich musste all diese Altlasten klären und gleichzeitig den Umzug mit all den organisatorischen Behördengängen meistern. Solche Dinge sind für mich als Rechtschreib- und Mathe-Flachschippe generell schon eine große Herausforderung. Es ist aber nochmal eine ganz andere Liga, wenn ich mich um Anliegen von jemandem kümmere, der sich nicht mehr erinnert, wofür welche Buchung vom Konto abgeht, wo er welche Versicherung und ähnliches hat. Ich war die Miss Marple der Bürokratie. Trotz Vorsorgevollmacht brauchte ich an jeder Station mehrere Anläufe, bis ich Informationen bekam oder Dinge für meinen Vater regeln konnte. Ich finde ja Datenschutz generell super, an dieser Stelle hat er mich fast in den Wahnsinn getrieben. Zudem haben wir an den Wochenenden immer im Haus meines Vaters geräumt und die neue Wohnung für seinen Umzug vorbereitet. Wenn meine Tochter morgens aus dem Haus war, setzte ich mich an den Rechner und ans Telefon, um Dinge für meinen Vater zu regeln. Nicht selten bin ich erst 10 Minuten vor den abendlichen Online-Termin meiner Prozessgruppe aus dem Schlafanzug gekommen. Ich war permanent am Rotieren. Und dazu kam ein weiterer Faktor, die Angst. Seit 4 Jahren habe ich meinen Vater, der 2,5 Stunden entfernt gewohnt hatte, immer mit dem Auto abgeholt, da wir den Eindruck hatten, dass er mit so langen Touren überfordert war. Jetzt wollte er immer mit dem Hänger des Nachbarn in die neue Wohnung fahren, um dort Sachen hinzubringen. Es war aber offensichtlich, dass er nicht mehr in der Lage war, solche Strecken zu fahren und schon gar nicht mit einem Hänger. Immer wieder sagten wir ihnen, wir kümmern uns, du brauchst das nicht. Das ging meinem Vater zum einen sehr an die Ehre und an sein Selbstbestimmungsbedürfnis und außerdem wollte er uns auch gerne beim Umzug unterstützen, seinen Teil dazu beitragen. Er empfand unsere Bitte nicht zu fahren als Bevormundung, nachvollziehbar, denn er empfand sich als völlig gesund. In jedem Telefonat, in jedem Gespräch gab es Diskussionen übers Autofahren, die in der Regel immer mit einem Streit endeten. Das ging so weit, dass ich den Nachbarn im Beisein meines Vaters sagte, er soll ihn nicht mehr den Hänger leihen, weil er nicht mehr in der Lage ist zu fahren. Eine totale Demütigung für meinen Vater, auf die er verständlicherweise mit Wut und Fassungslosigkeit reagierte. Eigentlich brauchte er jetzt eine liebevolle Unterstützung. Ich hatte in der Situation aber nur die Panik vor Augen. Kein Telefonat, an dem er nicht betonte, dass er ja mit dem Auto Transporte erledigen könnte. Zum Glück ist mein Vater letztendlich nicht gefahren. Ich hatte aber ständig die Angst im Nacken, dass ihm was passiert. Oder er sogar andere Leute damit ins Unglück zieht. Nachts konnte ich nicht mehr schlafen, weil mir ständig durch den Kopf ging, was auf seiner Tour alles passieren könnte. Tagsüber war ich permanent nur am Rotieren und Sachen erledigen und nachts rotierte mein Gehirn in Angst. Innerlich schien mein Körper permanent zu vibrieren und ich war nicht mehr in der Lage, diesen Stress zu regulieren. Ich weiß zwar um viele Möglichkeiten, mein Stresssystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dafür hatte ich aber gefühlt keine Zeit. Natürlich ein Trugschluss. Hätte ich mir die Zeit genommen, hätte ich viel effektiver und kraftsparender die Dinge erledigen können. In diesem Zustand der Übererregung des Stresssystems fühlte ich mich so gehetzt, dass ich nur schwer logisch handeln konnte. Und da haben wir auch schon die ersten Alarmsignale als Hinweis, dass ein Burnout an die Tür klopft. Eine permanente innere Unruhe, das Gefühl, gehetzt zu sein, Aktivitäten, die Entlastung bringen würden, werden nicht mehr gemacht, Schlafstörungen und eine gesteigerte Angst, die sogar in Panikattacken enden kann. Das alles sind Anzeichen, dass mein Körper in den Dauerstressmodus gewechselt ist. Was bedeutet, dass ich neben Adrenalin jetzt auch noch Cortisol im Überschuss produzierte. Unser Körper produziert verstärkt Cortisol, wenn wir über längere Zeit zu viel Adrenalin produziert haben und wir zu wenig Pausen der Entspannung hatten. Kurzzeitig soll Cortisol nochmal unsere letzten Kräfte mobilisieren und langfristig Nebenwirkungen der zu hohen Adrenalinproduktion abmildern. Wenn wir dann aber nicht auf die Bremse drücken und uns um Entlastung kümmern, kommt es auch hier zu einer dauerhaften Cortisolüberproduktion. Und das öffnet Tür und Tor für ein mögliches Burnout. Und dann gehen die Symptome noch munter weiter. In einer kurzfristigen Akutsituation kann uns ein Cortisolschub sogar eine verbesserte Hirnleistung bescheren. Als Dauerzustand ist aber genau das Gegenteil der Fall. Die Konzentration und die gedankliche Fokussierung fielen mir immer schwerer. Dadurch wird es auch schwierig, genau zuzuhören. Auch das Ausfüllen von Behördendokumenten wurde eine Riesenherausforderung für mich. Das gehört schon grundsätzlich so gar nicht zu meinen Kompetenzen. In dieser Phase des Dauerstresses musste ich die Formulare immer und immer wieder lesen, um nachzuvollziehen, was jetzt gerade gefordert wurde. Auch mein logisches Denken war eingeschränkt. Das hatte zum Teil slapstickartige Auswirkungen. Wir sind am Samstagabend so aus dem Haus meines Vaters abgefahren, dass wir noch vor 22 Uhr gefrorenen Spinat bei unserem heimischen Supermarkt kaufen konnten. Als ich am nächsten Morgen die Zutaten für unseren morgendlichen Gemüsesmoothie holte, dachte ich, ach, hier ist ja noch Blattspinat, dann hätten wir uns ja gar nicht den Stress machen müssen. Ich hatte nicht mehr auf den Schirm, dass es sich eben um den Spinat handelte, den wir am Vortag gekauft hatten. Und noch ein weiteres Beispiel, dass mein Hirn mit Logik nicht mehr so viel am Hut hatte. Wir hatten einen neuen wasserführenden Kamin bekommen, für den Rohre durch die Decke im Keller verlegt wurden. Ich entdeckte neben unserem Gefrierschrank etwas Bauschutt und schaute mich um, woher der kam. Weder hinterm Schrank noch an den Seiten konnte ich den Ursprung finden und dachte, das müsse ich unbedingt meinem Mann zeigen, weil das ja irgendwo herkommen musste. Da ich immer wieder vergaß, meinem Mann die Stelle zu zeigen, begegnete sie mir immer wieder. Ich wunderte mich und nahm mir jedes Mal wieder fest vor, sie meinem Mann zu zeigen. Es hat eine Woche gedauert, bis ich darauf kam, an die Decke zu schauen. Das Schutthäufchen kam durch die Deckenbohrung, von der ich ja wusste. Da ich aber in der Logik eingeschränkt war, hatte ich so weit nicht gedacht. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und das ist auch etwas, was durch Dauerstress passiert. Wir machen echt dumme Fehler. Und wenn uns so etwas auf der Arbeit passiert, wirken wir schnell als inkompetent. Was dann wieder noch mehr Stress hervorruft, da wir danach verkrampft versuchen, dass uns so etwas nicht nochmal passiert. Wir erkennen uns selbst gar nicht wieder, so sind wir doch gar nicht. Und häufig beginnen wir dann generell an unserer Kompetenz zu zweifeln. Und auch ein weiteres Burnout-Warnsignal zeigt sich hier: die Vergesslichkeit. Der Dauerstress macht uns vergesslich. Ich bin zwar generell etwas tüdelig, aber zu dieser Zeit habe ich mich selbst übertroffen. Mit einer anderen Mutter mache ich wöchentlich einen Fahrdienst, um unsere Kinder vom Schulbus abzuholen. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ob ich in der letzten Woche den Fahrdienst hatte oder nicht. Ich musste erst meine Tochter fragen. Außerdem konnte ich nicht nur mich auf einmal nicht mehr an die Inhalte von Gesprächen erinnern, ganze Gespräche sind im Nirvana meines Hirns verschwunden. So sprach ich mit der Dame von einer Behörde und sie vermittelte mir glaubhaft, dass sie vor 3 Tagen bereits mit mir gesprochen hatte. Und das finde ich wirklich spooky. Auch wenn sie mir ganz klar Beispiele genannt hat, die sie nur wissen konnte, weil wir gesprochen hatten, kann ich mich bis heute nicht daran erinnern. Mein Hirn hat das gesamte Gespräch komplett getilgt. Und es gab zu der Zeit einiges, was in den ewigen Jagdgründen meines Hirns bis heute verschollen ist. Wahrscheinlich hast du dir inzwischen auch schon gedacht, das Ganze klingt ja irgendwie dement. Und zeitweise fühlte es sich auch so an, als hätte ich mich bei meinem Vater angesteckt. Das zeigte sich auch in den Wortfindungsschwierigkeiten. Okay, auch hier ist es so, dass es immer wieder vorkommt, dass ich, wenn ich mir ein Gedanke dazwischen funkt, nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Oder mir Worte nicht einfallen. Besonders bei Namen sitze ich oft auf der Leitung. In dieser Phase hätte ich jede Meisterschaft der Wortfindungsstörung spielend leicht gewonnen. Es fiel mir immer schwerer, zusammenhängende Sätze zu verfassen. Sie waren garniert mit Äms und Hms und auch hier schien mir die Logik manchmal flöten zu gehen. Als ich die Aufzeichnung für meine Prozessgruppe zusammenschnitt und ich mein Stammeln sah, wurde mir endgültig klar, jetzt muss was passieren, denn meine Arbeit begann darunter zu leiden. Übrigens kann Dauerstress über einen langen Zeitraum sogar dafür sorgen, dass sich die Gehirnsubstanz verringert. Bei Säuglingen, die vernachlässigt wurden, kann man in bildgebenden Verfahren grob gesagt feststellen, dass bestimmte Areale des Gehirns weniger entwickelt waren. Liebevoll versorgte Kinder haben in bestimmten Bereichen des Gehirns mehr Gehirnmasse als vernachlässigte Kinder. Es gibt viele Untersuchungen, die belegen, dass das Gehirn unter Dauerstress schrumpft. Es gibt auch noch eine These, dass die Schrumpfung auch Ursprung der erschwerten Stressverarbeitung sein kann. Ein fieser Kreislauf. Aber was können wir in einem solchen Zustand tun? Seit Monaten befand ich mich im Zustand der Überreizung und der inneren Unruhe. Ich musste die Notbremse ziehen, bevor ich ins Burnout komme. Denn das scharrte schon mit den Hufen vor meiner Tür. Ich wollte schnellstmöglich voll runterkommen und ich hatte mich bereits nach Kliniken umgeschaut. Und dann flatterte mir Plan B in das E-Mail-Fach. Alljährlich veranstaltet meine Yogalehrerin eine Fastenwoche. Ich hatte bereits die Erfahrung damit gemacht, dass mir das Fasten sehr gut tut und mich erdet. Die liebevolle Begleitung von Katharina tut ein weiteres dazu. Da ich um die vielfach positiven Auswirkungen, die das Fasten mit sich bringt, wusste, entschloss ich mich, auch dieses Mal wieder an der Fastenwoche teilzunehmen. In die Klinik könnte ich ja immer noch gehen, wenn das Fasten nicht ausreicht. Das erhöhte Cortisol hat übrigens auch einen großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel und damit auch auf unser Gewicht, aber dazu in einem späteren Beitrag mehr. Fasten sorgt für eine verstärkte Sirtuinproduktion. Sirtuine wirken stressabwehrend und setzen den Vorgang der Autophagie in Gang. Die Autophagie bezeichnet die natürliche Erneuerung und Wiederverwertung beschädigter Zellen, auch Hirnzellen. Durch das Fasten stellt unser Körper Ketonkörper her. Diese Ketonkörper sind neuroprotektiv. Das heißt, sie sind in der Lage, Nervenzellen und Nervenfasern vor dem Absterben zu bewahren. Ketonkörper regeln auch Entzündungsprozesse runter. Und das ist sehr hilfreich, da eine erhöhte Cortisolproduktion Entzündungen fördert. Außerdem beeinflussen Ketonkörper unser Mikrobiom positiv. Das sind die in uns lebenden Darmbakterien, die nicht nur den Einfluss auf unsere Verdauung haben, sondern auch auf unser Gehirn und auf unser Wohlbefinden. Du siehst, Fasten hilft bei vielen Schwierigkeiten, die durch eine lange Stressphase entstehen. Für mich war das Fasten die genau richtige Entscheidung. Ich fühlte mich danach wieder wie innerlich gereinigt. Ich konnte wieder klar denken, hatte ein Gefühl von Leichtigkeit und war wieder in meiner Kraft. Vor allem war ich aber auch wieder innerlich endlich ruhig. Nun ist es wichtig, nicht wieder in den alten Trott zu verfallen, um diesen Effekt möglichst lange zu halten. Ich arbeite häufig abends, denn da finden die Treffen der Prozessgruppe und der HSP-Coach-Ausbildung statt. Ich machte es mir zur Gewohnheit, mich, wenn meine Tochter morgens aus dem Haus war, nochmal wieder hinzulegen und bis 9:30 zu schlafen. Manchmal liege ich da nur so rum und düse vor mich hin. Das hilft mir nach wie vor, ruhiger in den Tag zu starten. Es macht einen großen Unterschied, wenn ich mich nicht gleich vor den Rechner oder ans Telefon setze. Leider spitzte sich kurz darauf die Situation mit meinem Vater dramatisch zu, sodass das Fasten für mich zumindest eine heilsame Pause war. Aber dazu im nächsten Beitrag mehr, in dem es um einen weiteren inneren Zustand des Stresssystems geht. Ich bin froh, dass ich diese Phase zum Durchatmen hatte. Und es tut mir gut zu wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, relativ schnell wieder von 100 auf 0 zu kommen. Hätte ich die Warnsymptome nicht gekannt, wäre ich mit Pauken und Trompeten ins Burnout gerannt. Damit du die Warnsymptome auch für dich klar hast, wiederhole ich sie nochmal für dich. Konzentrationsstörung. Eine ständige innere Unruhe. Das Weglassen von Tätigkeiten, die einem gut tun. Gedächtnisstörung. Ein Gefühl von Überforderung. Verstärkte Ängste, die bis zu Panikattacken führen können. Gedankenkreisen. Wortfindungsstörung. Das Gefühl, ständig getrieben zu sein. Schlafstörungen, die Einschränkung des logischen Denkens mit daraus resultierenden, in Anführungsstrichen blöden, Fehlern. Das sind absolute Warnsignale vor einem Burnout. Wenn wir in solch einem Zustand weitermachen wie bisher, dann ist das Burnout vorprogrammiert. Wenn du dich in diesen Punkten wiederfindest, ist es wichtig, umgehend zu handeln. Eine Fastenkur ist nur eine Möglichkeit, die für mich sehr passte. Spreche mit deinem Arzt, dass er dich krank schreibt, nehme dir eine Auszeit oder suche dir anderweitig Hilfe. Wenn du nicht aktiv etwas gegen diesen Zustand tust, droht der Totalausfall zum Beispiel in Form einer Depression. Kennst du auch solche Phasen oder findest du dich gerade in diesen Beschreibungen wieder? Schreibe mir gerne deine Erfahrung in die Kommentare. Vielleicht hast du ja auch noch andere Wege gefunden, um aus diesem Zustand rauszukommen. Es wäre toll, wenn du das mit uns teilst. Vielleicht beobachtest du diesen Zustand ja auch bei jemandem, den du kennst. Dann teile gerne diesen Beitrag mit ihm, um ihm zu helfen. Ich freue mich, von dir zu lesen. Grüße von Herzen und tschüss!